Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Sie wieder herzlich willkommen heißen zum Podcast Facetten kultureller Transformation von Kubus, Kultur, Business, Zukunft, dem Weiterbildungs- und Coachingprogramm in Baden-Württemberg, das freie KünstlerInnen und Kulturschaffende aller Sparten bei den Herausforderungen der Selbstständigkeit und auch generellen Fragen kultureller Entwicklung unterstützt. Kubus ist ein Kooperationsprojekt von 7 Einrichtungen, mehr dazu unter www.kubus.de. Das Thema kulturelle Transformation dient uns hier in diesem Podcast als thematische Klammer, da sich ja gegenwärtig, wie wir alle auch persönlich, beruflich mitkriegen, alles in Veränderung und Transformation befindet. Mein Name ist Patrick Vöhl und ich freue mich sehr, Ihnen heute unsere Gesprächspartnerin vorstellen zu dürfen. Das ist Antonia Marten und Regina Fassauer. Schön, dass Sie hier seid.
Wir freuen uns auch, dabei zu sein. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Ja, wir freuen uns vor allem. Regina Fassauer hat Kunstgeschichte und Journalismus in Karlsruhe studiert. Nach ihrem Studium war sie als kuratorische Assistentin am Künstlerhaus Stuttgart tätig, als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Weißenhof-Institut der Kunstakademie Stuttgart. Und von 2013 bis 2017 war sie Teil eines Kollektivs, das den transdisziplinären Projektraum Lotte in Stuttgart verantwortete. Seit 2014 ist sie Co-Leiterin des Kunstbüros der Kunststiftung Baden-Württemberg. Antonia Marten ist Kunst- und Kulturwissenschaftlerin. Sie lebt und arbeitet in Karlsruhe und Stuttgart und leitet seit 2018, auch sehr interessant, gemeinsam mit Regina Fassauer das Kunstbüro der Kunststiftung Baden-Württemberg. Vorher war sie unter anderem am ZKM in Karlsruhe, wo sie als Kuratorin und Projektleiterin an zahlreichen Ausstellungsprojekten beteiligt war. Die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart, hier insbesondere der Campus Gegenwart, sowie immer wieder freie Tätigkeiten im Rahmen von Kunst-, Theorie- und Vermittlungsprojekten in Berlin, Weimar und Karlsruhe. Beide sind im Bündnis für eine gerechtere Kunst- und Kulturarbeit in Baden-Württemberg engagiert. Und wie wir eben schon gehört haben, leiten sie gemeinsam das Kunstbüro der Kunststiftung Baden-Württemberg. Vielleicht ein paar Worte dazu vorweg. Was ist das Kunstbüro? Wir werden sicherlich gleich noch mehr darüber hören. Im Wesentlichen ist dieses Kunstbüro eingerichtet worden, um die Professionalisierung und das Empowerment bildender KünstlerInnen zu unterstützen und voranzutreiben. Das Kunstbüro begleitet KünstlerInnen in der Phase des Übergangs von der Akademie in die künstlerische Selbstständigkeit. Und es gibt ein sehr umfangreiches Programm, das von der individuellen Beratung bis hin zu Workshops, Vorträgen und Diskussionsveranstaltungen reicht. Wir sind sehr gespannt, mehr über das Kunstbüro zu hören. Wichtig ist zu wissen, dass das Kunstbüro auch eine Partnereinrichtung im Kubus-Programm ist und deswegen sind die beiden natürlich auch schon bestens vertraut mit dem, was Kubus macht. Und es gibt da ja auch viele Überschneidungen mit dem Kunstbüro. Also nochmal schön, dass ihr da seid. Wir haben uns ja in einigen Podcast-Reihen etwas weiter auf das Feld kultureller Transformation begeben. Und heute stehen aber vor allem die Künstlerinnen und die Künstler, das Kunstfeld und ihre Bedürfnisse und die entsprechenden Bedarfe im engeren Lampenlicht. Und vor diesem Hintergrund steigen wir jetzt direkt ein mit den Fragen. Antonia und Regina, der Podcast beschäftigt sich ja vor allem mit dem Thema Transformation und deswegen würde uns jetzt zum Beginn erstmal interessieren, wie ihr Transformation im Kontext des Kunstfeldes definiert, einordnet, kontextualisiert.
Ja, gerne. Derzeit befinden wir uns ja gesamtgesellschaftlich an einem Wendepunkt und der betrifft natürlich auch ganz stark das Kunstfeld. Was wir beobachten, ist, dass aktuell wirklich in ganz vielen Bereichen in der Kunst sozusagen der Knoten platzt. Also Themen, die schon lange schwelen, zum Beispiel was die Arbeitsbedingungen im Kunstfeld betrifft oder auch die Nachhaltigkeit, kommen an die Oberfläche und werden jetzt auch wirklich angegangen. Das hat sicher auch mit Corona zu tun. Also man hat gemerkt, so vieles kann sich doch ganz plötzlich auch verändern, aber natürlich nicht nur. Und Corona ist ja sozusagen nur eine der Krisen der heutigen Zeit. Aber klar ist, dass eben die heutige Zeit neue Praxen in der Kunst selbst erfordert, aber sozusagen auch Veränderungen im Kunstbetrieb. Und über einige dieser Veränderungen möchten wir hier kurz sprechen. Also ein ganz wesentliches Element, das ist natürlich auch schon seit Jahren oder man kann schon fast sagen seit Jahrzehnten Thema, dass sich dieser westlich zentrierte Blick auf die Kunst auflöst und verändert. Aber das hat eben wirklich in den letzten Jahren auch nochmal ganz stark zugenommen, dass postkoloniale Perspektiven und andere Stimmen Eingang finden aus dem globalen Süden und auch der Blick auf das Kunstsystem sich verändert und im Prinzip auch auf unseren Kunstbegriff und auf das, was Kunst sein kann. Viele der künstlerischen Positionen thematisieren eben auch diese dringlichen Krisen ökologischer Art, aber eben auch geopolitischer Art. Und diese betreffen insbesondere den globalen Süden noch viel mehr als uns hier in der europäischen Welt. Diese Positionen beziehen auch oft lokale Akteure mit ein und vernetzen diese sozusagen mit diesen globalen Themen. Eine weitere Entwicklung, die man stark beobachten kann, ist, dass sich kollektive Strukturen und Netzwerke bilden. Und zwar einerseits, um politische Anliegen voranzubringen, aber andererseits bringen diese kollektiven Strukturen auch wieder andere Formen von Kunst hervor und andere Formen des Kuratierens. Der singuläre Künstler als Autor ist wirklich in Frage gestellt und letztlich auch hierarchische Organisationsstrukturen. Das Prinzip der Konkurrenz wird ersetzt durch Kooperation. Zuletzt haben wir das jetzt bei der Documenta 15 gesehen. Das ist natürlich so die Spitze des Eisbergs. Aber wir sehen es auch hier wirklich im lokalen Umfeld. Es gibt Kollektive von jungen KünstlerInnen und Kuratorinnen, zum Beispiel Anorak in Stuttgart oder Arto in Karlsruhe oder Mothers, Warriors and Poets in Stuttgart, mit denen wir auch viel zusammenarbeiten und die wirklich Dinge auch hier im lokalen Feld verändern. Dann ist natürlich die Digitalisierung ein ganz wichtiger Punkt. Hier entstehen natürlich schon seit längerem, aber jetzt auch noch mal mehr neue Kunstformen, wie jetzt zum Beispiel in viel diskutierten NFTs. Aber die Digitalisierung ermöglicht eben auch andere Arten der Vernetzung zwischen Akteuren, jetzt zum Beispiel auf globaler und lokaler Ebene. Heute findet vieles gleichzeitig statt, analog und digital, lokal und global. Und da müssen wir, denke ich, auch unsere Einstellung oder unser Mindset ändern. Auch, dass sich diese Gegensätze quasi, dass sie nicht mehr als Gegensätze begriffen werden.
Genau, vielleicht kann ich da direkt anschließen. In diesem Feld der Digitalisierung muss man oder kann man nicht umhingehen, dieses neue Phänomen der NFTs zu erwähnen, also digitale Kunstwerke, die jetzt an ganz neuen Plattformen veröffentlicht werden können und KünstlerInnen sich da auch einen neuen Absatzmarkt schaffen können, also ein Stück weit auch unabhängiger werden von Galerien und dem traditionellen Kunstmarkt. Und das Gleiche gilt auch natürlich für die sozialen Medien, Instagram, die seit also mindestens 5, wenn nicht sogar 10 Jahren wirklich Einzug gehalten haben, auch in den Kulturbetrieb. KünstlerInnen nutzen dieses Medium heute ganz natürlich. Und auch das ist einfach ein Mittel, mit dem sich KünstlerInnen heute vernetzen. Vernetzen nicht nur mit KünstlerkollegInnen auf der ganzen Welt, sondern eben auch mit interessierten Sammlern und damit diese Medien auch zu einem möglichen Absatzmarkt für sie geworden sind. Die darf man nicht unterschätzen, diese sozialen Medien und deren Einfluss einfach auf den Kunstbetrieb. Was uns auch aufgefallen ist in den letzten Jahren, ist, dass wirklich an der männlichen Dominanz im Kunstbetrieb ganz stark gerüttelt wird. Diese, man sagt ja auch irgendwie Old Boys Netzwerke funktionieren nicht mehr so, wie sie es vielleicht mal haben. Das finden wir auch gut so. Es gibt ja seit Jahrzehnten schon eigentlich, weiß nicht, seit Beginn des 20. Jahrhunderts schon diesen Gender Show Gap, dass Kunst von Frauen einfach nicht präsent genug ist. Damit geht logischerweise einher auch der Gender Pay Gap. Der ist, also wenn man so Statistiken anguckt, ist das Einkommen von Frauen ungefähr von Künstlerinnen 20% oder mehr als 20% geringer als von Künstlern und zwar unabhängig des Alters. Und ja, genau das Gleiche gilt eben auch für Ausstellungen, Ausstellungsbeteiligungen von Künstlerinnen. Die sind deutlich weniger vertreten. Und dann kann man natürlich anfangen zu überlegen, woran liegt es? Wir glauben auch, dass es mit so klassischen Rollenverteilungen immer noch zu tun hat. Und also es ist uns wirklich eine Freude zu sehen, dass dieses Thema in den Fokus rückt, dieses Thema auch Care-Arbeit. Genau, und dieses Bewusstsein für eigentlich fast eine strukturelle Benachteiligung von Frauen im Kunstfeld, dass das gesehen wird und zwar nicht nur von den Betroffenen selber, den Künstlerinnen, sondern auch in Institutionen gesehen wird. Es passiert was in diesem Bereich. Wir haben jetzt zum Beispiel in Stuttgart, das Stadtpalais wird im nächsten Jahr über mehrere Wochen oder sogar Monate hinweg Projekte machen, nur von Künstlerinnen. Das Badische Staatstheater hat eine Spielzeit gehabt, in dem nur Stücke von Frauen aufgeführt wurden. In Frankfurt, ich weiß gar nicht, ob es MMK war, hat auch eine Zeit lang nur Positionen von Frauen gezeigt. Also es passiert was und das macht uns sehr froh.
Vielen Dank. Ich bin schon fast ein bisschen im positiven Sinne erschlagen, weil es so viele Themen sind. Und das ist ja irgendwie auch das Spannende an Transformation. Ihr habt über NFTs gesprochen, über die Frage Gender, Entwicklung, Hierarchien, das Aufbrechen von eher konkurrierenden Strukturen hin zu netzwerkartigen Gebilden. Also soll heißen, es passiert unglaublich viel. Und vor dem Hintergrund vielleicht nochmal die Frage, wir haben ja schon ein bisschen gehört, ihr leitet beide das Kunstbüro. Da ist natürlich die Frage, wie helft ihr da Künstlerinnen und Künstlern durch dieses Dickicht von Themen und Anforderungen durchzukommen? Und was sind vielleicht gerade auch so die wichtigsten Themen, die ihr gerade bearbeitet? Also vielleicht könnt ihr dazu noch ein bisschen was sagen.
Gerne. Also erstmal müssten wir vielleicht sagen, das Kunstbüro ist ein Ort für KünstlerInnen. Und es geht insbesondere darum, dass wenn sie aus der Akademie rauskommen, also da fallen sie ja quasi aus der Institution raus und diesen ganzen schönen Infrastrukturen, dass es einen neuen Ort gibt und auch letztlich Ansprechpartner für die Themen und Probleme und Herausforderungen, die sich ergeben, eben wenn man so eine künstlerische Selbstständigkeit sozusagen startet. Unser Angebot ist einerseits ganz einfach und andererseits auch kompliziert. Also wir bieten zum Beispiel 1-zu-1-Beratungen an. Also letztlich sind das auch Coachings. Da kann quasi jeder mit seinen Themen und Fragen kommen, egal was es ist. Also alles, was sich auf die künstlerische Selbstständigkeit bezieht. Genau, es kann im Prinzip alles sein. Und da gehen wir individuell drauf ein. Andererseits laden wir Expertinnen, die fest im Kunstfeld etabliert sind, seien es Kuratorinnen oder Künstlerinnen, die schon weiter sind, Kritikerinnen, also wirklich so aus allen Feldern, Galeristinnen ein, sozusagen Angebote zu geben. Und diese Themen sind sozusagen in den Bereichen zum Beispiel Recht und Verträge. Also es ist gar nicht üblich, dass KünstlerInnen Verträge abschließen mit Institutionen oder Galerien. Und da werden sie eben auch gestärkt dann von einer Anwältin. Dann machen wir Angebote zum Thema Versicherung, also KSK, dann Steuern und Rechtsfragen. Dann gibt es das Thema Förderung, also wie schreibe ich Förderanträge? Was gibt es überhaupt für Ausschreibungen, für Förderungen? Da veröffentlichen wir auch ein Newsletter mit sozusagen eigentlich weltweiten Stipendien und Projektförderungen und Preisen. Dann natürlich das Thema Vermittlung und Vermarktung, Vernetzung, Positionierung. Genau, also so, das ist so ein ganz breiter Fächer an Dingen, die man bearbeiten kann. Also zum Beispiel auch das Thema, wenn ich aus der Kunstakademie rauskomme und noch keine Galerie habe oder auch keine Galerie haben werde, wie lege ich denn dann die Preise für meine Arbeiten fest? Sollte jemand interessiert sein? Dazu laden wir Galeristinnen ein. Und wir versuchen eben da auch innovativ zu sein. Also wir laden sozusagen klassische Galeristinnen ein, aber jetzt zuletzt haben wir eben auch geschaut, was gibt es für neue innovative Galeriemodelle auch. Also zum Beispiel Office Impart in Berlin, die stellen sich so sehr digital auf und sind auch sehr im Bereich, also fragen sich auch, wie können sie Positionen vermitteln. Also da geht es wirklich auch über dieses Verkaufen hinaus. Dann gibt es ein Kollektiv hier in Karlsruhe, Arto, die auch versuchen, so ein gerechteres Modell zu fahren, auch mit den KünstlerInnen. Die laden wir ein. Genau, da versuchen wir sozusagen auch so wirklich innovative Positionen ranzuholen aus der Praxis. Ein wichtiger Teil unseres Programms, den gibt es noch nicht so lange, ist das Kunstbüro Mentoring. Also das ist wie ein eigenes Programm im Prinzip. Da ermöglichen wir einen intensiven Austausch, auch einen längerfristigen Austausch bei 18 Monate zwischen etablierten Kunstproduzenten und KünstlerInnen, die am Anfang stehen. Also die matchen wir sozusagen in Duos und die sind dann über 18 Monate lang in engem Austausch. Und da kann im Prinzip auch alles besprochen werden, was Thema ist. Genau, und letztlich geht es uns eben um die Unterstützung bei der Positionierung der Arbeit im Kunstfeld, auch bei der Orientierung und um das Empowerment.
Vielleicht kann ich da noch anschließen, um auf die Frage einzugehen, welche Themen uns gegenwärtig besonders umtreiben. Das waren eigentlich in diesem Jahr, vor allem so ja, im Nachgang der Pandemie, diese prekäre Situation der freischaffenden Künstlerinnen, die durch die Pandemie eben wirklich nochmal viel, viel stärker ins Bewusstsein gerückt ist. Und da vor allem eben auch das Thema der gerechten Bezahlung beziehungsweise der bisher ungerechten Bezahlung oder nicht vorhandenen Bezahlung. Also für die HörerInnen, die das vielleicht nicht so drin sind in dem Thema, es war bis vor kurzem eigentlich Usus in Deutschland, keine Ausstellungshonorare zu bezahlen. Und einfach auch nochmal so eine eindrückliche Zahl ist, dass etwa 65% aller freischaffend bildenden Künstlerinnen weniger als 5.000 Euro im Jahr verdienen. Also es ist weniger als 500 Euro im Monat durch ihre Kunst, aber die Künstlerinnen arbeiten. Und das muss natürlich gerecht, fair oder zumindest mit einer Art Mindestlohn entlohnt werden. Nicht zuletzt, um auch eine Wertschätzung dieser Arbeit, dieser wichtigen Arbeit entgegenzubringen. Du hattest es ja ganz am Anfang erwähnt, Antonia und ich sind auch Mitbegründerinnen dieses Bündnis für eine gerechte Kunst- und Kulturarbeit in Baden-Württemberg. Das ist ein Zusammenschluss von freischaffenden Künstlerinnen und Mitgliedern von Institutionen. Und da haben wir uns sehr, sehr stark auch dafür eingesetzt, dass Ausstellungshonorare bezahlt werden und auch im Rahmen unseres, ja, normalen, in Anführungsstrichen, Programms im Kunstbüro haben wir Veranstaltungen gemacht unter dem Thema, warum wir Künstlerhonorare brauchen, um auch bei den Künstlerinnen wirklich ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass sie das einfordern dürfen. Also ich glaube, da muss man auch ansetzen, ne, dass man die Künstler da stärkt, das einzufordern. Und das Schöne oder das Positive ist dann zu sehen, dass es wirklich langsam auch sicher in den Köpfen der PolitikerInnen hier zumindest in Baden-Württemberg angekommen ist. Es werden jetzt in den Ausschreibungen, in diesen ganzen Förderungen, werden jetzt Honorare für KünstlerInnen vorgesehen. Und in Stuttgart ist es wirklich so, Vorreiter hier, also kommunal, werden jetzt auch Ausstellungshonorare in den Institutionen, die am Kulturamt Stuttgart hängen, bezahlt. Ja, also das ist ein ganz wichtiges Thema, das uns umtreibt. Ein anderes wichtiges Thema, das hatte ich vorhin schon angesprochen, ist eben auch diese strukturelle Benachteiligung von KünstlerInnen, wo wir auch versuchen, Veranstaltungen anzubieten, die die KünstlerInnen stärken. Wir haben tolle mehrtägige Workshops mit Maternal Fantasies zum Beispiel gemacht, ein KünstlerInnen-Kollektiv auch aus Berlin, die sich zusammengetan haben, um Kunst weitermachen zu können, indem sie sich gegenseitig unterstützen, indem sie tatsächlich auch ihre Kinder mit in ihre Kunstproduktion einbeziehen. Wir haben sie hier nach Stuttgart geholt, haben sie vernetzt hier mit lokalen Akteuren. Das war ganz toll. Oder Saskia Beiler, eine Kuratorin, die sich auf das Thema Care in der kuratorischen Praxis, also darauf fokussiert hat. Und wir denken, das ist einfach, ja, wichtig ist, dieses Wissen und diese Menschen auch sichtbar zu machen und zu vernetzen hier mit den KünstlerInnen in Baden-Württemberg. Das waren zwei große Themen, die uns umgetrieben haben in diesem Jahr.
Vielen Dank. Also was auch sehr deutlich wird, und ich glaube, deswegen ist dieser Podcast auch über Baden-Württemberg hinaus interessant, dass es durchaus Themen gibt oder Entwicklungen. Du hast gerade das Beispiel Stuttgart angesprochen, wo man sagen kann, das ist vielleicht auch für andere Städte interessant zu sehen, wie man dort Künstlerinnen und Künstler unterstützt und wie man auch das ganze Thema gerechtere Bezahlung und dergleichen auf den Weg bringt. Weil das sind Dinge, die ja auch in vielen anderen Großstädten zum Beispiel gerade diskutiert werden. Wir haben also jetzt schon mal auf so zwei, drei zentrale Punkte geguckt, was sich verändern muss, damit die Situation von Künstlerinnen und Künstlern stabil bleibt oder sogar stabiler wird. Was gibt es denn noch für Dinge, die sich aus eurer Sicht verändern müssen, um die Situation der Künstlerinnen und Künstler in ihrem Wirken zu verstärken oder zu verbessern? Und welche Aktivitäten und auch Kompetenzen sind dafür notwendig?
Was sich grundsätzlich verändern muss, ist, ich habe gerade darüber gesprochen, über das Thema Bezahlung. Ja, und Bezahlung ist natürlich auch nur möglich, wenn Gelder da sind. Wir denken, dass es eigentlich notwendig ist, die Mittel für Kultur zu erhöhen. Also nicht zu kommen und jetzt zu sagen, wir müssen kürzen. Wie das jetzt zum Beispiel auch das Außenministerium machen wollte, im Goethe-Institut, das sollte um 24 Millionen gekürzt werden, der Etat. Das ist natürlich ein Skandal. Und dann zum Thema Kompetenz zu kommen, da haben sich dann die Kulturschaffenden zusammengetan, sind Sturm gelaufen gegen diese Pläne und konnten das verhindern. Also der Etat bleibt gleich und wir denken, dass Etat-Erhöhungen notwendig sind. Und dann ganz grundsätzlich glauben wir aber auch, dass eine Gesellschaft sich überlegen muss, was ihr die Kunst auch wert ist, sowohl eben monetär, aber ganz allgemein einfach der Kunst und den KünstlerInnen eine höhere Wertschätzung entgegenzubringen. Das glauben wir wichtig. Ganz grundsätzlich könnte man auch überlegen, glauben wir, dass man Förderprogramme teilweise anders ausrichtet oder aufbaut, dass Förderungen nicht nur immer so ganz kurzfristig für kurz angelegte Projekte ausgeschrieben werden, sondern auch längerfristige Förderungen möglich sind.
Das wollte ich auch sagen. Also auch zum Beispiel, dass man zumindest darüber nachdenken muss, wie jetzt freie Stipendien im Hinblick auf Altersvorsorge und KSK funktionieren, ne? Weil diese Stipendien sind ja oft steuerfrei. Das heißt aber auch, dass die KünstlerInnen quasi nichts in ihre Rentenkasse einbezahlen. Es ist letztlich, ja, also führt es eben auf ganz vielen Ebenen und bei einem Großteil der KünstlerInnen in die Altersarmut. Und da denke ich an diese Systeme und Strukturen muss man auf jeden Fall auch ran, um wirklich Dinge auch zu verändern oder ja, Bedingungen zu verändern. Ein Punkt, der uns auch immer wieder auffällt, ist sozusagen, also zumindest im Bereich der bildenden Kunst, so diese großen Institutionen im Verhältnis zu der freien Szene. Also wenn man jetzt mal nach Karlsruhe schaut, hier gibt es zwei Kunstakademien, also die Akademie und die Hochschule für Gestaltung. Es gibt wahnsinnig viele KünstlerInnen, die hier auch noch leben und praktizieren. Mindestens 10 oder 15 Projekträume, die ein ganz tolles Programm machen. Und die sind natürlich im Vergleich zu den großen Institutionen komplett unterfinanziert. Also das ist dann wirklich dann auch wieder so ein, ja, letztlich so ein selbstausbeuterisches System. Und da wird aber im Prinzip ganz viel Innovation und auch letztlich, ja, wird ja auch die Stadtgesellschaft belebt. Und also das ist eigentlich ein ganz wichtiger kultureller Beitrag hier für die Stadt Karlsruhe. Und da wäre es schön, wenn man, ja, wenn man diese Offspaces und die freie Szene da ein bisschen mehr in den Blick nehmen würde.
Ja, vielen Dank. Das sind natürlich, sagen wir mal, hehre Ziele, eigentlich noch mehr Ressourcen zu fordern, gerade in diesen Zeiten, wo es ja nicht ganz einfach ist. Und du hast es auch gerade schon so ein bisschen angesprochen, indirekt, Antonia. Natürlich gibt es auch vielleicht auch noch andere Diskussionen, die man zu führen hätte, nämlich sozusagen Umverteilungsfragen oder Fragen, wie kann man an Infrastruktur partizipieren? Denn eins muss man ja sagen, Deutschland ist natürlich eines der Länder auf der Welt, was auch jetzt schon sehr, 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 sehr viel Ressourcen für Kunst und Kultur ausgibt. Sehr viel mehr als die meisten anderen Länder, die wir auf der Welt kennen. So gesehen ist diese Frage, die ihr jetzt schon so indirekt oder das Thema, was ihr indirekt angesprochen habt, natürlich auch ein ganz wichtiges. Gerade wenn wir über Politik sprechen oder auch über Gesellschaft. Wir wissen ja durch die Corona-Pandemie und die Auswirkungen, dass es durchaus auch Erkenntnisse gibt, dass viele Menschen sich gerade gar nicht so sehr von, sagen wir, der klassischen Kunst oder der Kunst, über die wir gerade sprechen, berührt fühlen. Also die Frage ist erstens, vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen zuspitzen, welche Rolle Künstlerinnen und Künstler aus eurer Sicht bei der Mitgestaltung von Gesellschaft und vor allem ihrer jetzigen Veränderung spielen. Und natürlich auch vielleicht noch ein bisschen zugespitzt da auch die Frage, wie man da vielleicht auch wieder mehr Verbindung auch zur Bevölkerung herstellen kann. Ja, das sind so zwei zentrale Fragen, die natürlich alle bewegen. Und deswegen nochmal hier auch die Frage, neben dem, was braucht die Kunst, auch nochmal, was bewirkt die Kunst, was macht die Kunst potenziell und was sollte sie vielleicht auch stärker wieder tun in Zukunft?
Also was wir an dieser Stelle sagen möchten, ist, dass die Künste und die KünstlerInnen wirklich ein ganz großes Potenzial haben, transdisziplinär zu arbeiten. Also sich quasi mit anderen Wissenschaften, aber auch anderen Bereichen wie Wirtschaft, Politik, Ökologie und so weiter zu verbinden und sozusagen da Neues zu schaffen. Also letztlich sind sie auch Motoren für eine Veränderung, Wandlung, Transformation, wie auch immer man das nennen möchte. Und wir denken auch, dass es letztlich einerseits ein Umdenken in der Gesellschaft, aber auch in der Kunst. Wir wünschen uns im Prinzip, dass die Kompetenzen von KünstlerInnen viel stärker in die Gesellschaft einfließen können, dass sie zum Beispiel auch in die kommunale Politik einbezogen werden, bei der Ausbildung von zukünftigen Pädagoginnen, also so im Bildungsbereich, bei der Transformation institutioneller Strukturen oder in Wirtschaftsunternehmen oder in der Städteplanung, in der Gestaltung des öffentlichen Raums. Also ich denke, dass KünstlerInnen in ganz vielen Bereichen eine ganz große Kompetenz einbringen könnten in Sachen Veränderung und einen anderen Blick sozusagen auch ein bisschen von außen auf die Dinge zu werfen. Und da ist ein bisschen unsere Hoffnung, dass sich auch aus dieser Krise heraus, ne, aus dieser Corona-Krise heraus, da auch Dinge verändern in diese Richtung. Und da braucht es natürlich auch in den Künsten Umdenken, weil natürlich gibt es da auch dann eine gewisse Scheu. Ist das jetzt zu sehr Dienstleistung? Gebe ich damit meine Freiheit auf, wenn ich da in so eine Kommune reingehe? Ja, aber letztlich sehen wir auch diesen elitären Begriff von Kunst wirklich am Ende und denken auch, dass viele Künstlerinnen aber jetzt auch schon, ja, sehr, zum Beispiel auch sehr viel mit Communities arbeiten, ne, mit lokalen Publika. Also im Prinzip sind KünstlerInnen nicht elitär, aber teilweise ist eben der Kontext noch, hat noch bestimmte Hemmschwellen oder erzeugt sozusagen Hemmschwellen.
Vielen Dank, Antonia. Regina, möchtest du noch was ergänzen?
Ja, vielleicht kann ich mit ein, zwei Beispielen ergänzen, so ganz konkreten. Dass zum Beispiel das Thema Diskriminierung oder Rassismus spielt ja auch leider eine große Rolle in unserer Gesellschaft. Und es gibt einen Künstler zum Beispiel, mit dem wir auch arbeiten werden. Er ist ein Mentor in unserem Mentoring-Programm, Ulf Aminde, der an der Kunsthochschule Weißensee die Foundation Class gegründet hat. Und das ist eine Klasse, in die KünstlerInnen aufgenommen werden mit Migrationshintergrund oder die Rassismuserfahrungen erfahren haben, die in die Kunsthochschule aufgenommen werden und dann einfach auch Zugang zu unseren Kunsthochschulen haben und unter anderem ihre Erfahrungen da eben aufarbeiten können und auch zu Veränderungen jetzt in der Hochschule führen können. Die haben dann auch so einen Code of Conduct, also Verhaltensregeln, ja, wie man besser miteinander umgeht, wie Abläufe jetzt zum Beispiel an Hochschulen funktionieren könnten, dass wirklich alle integriert werden, wie man Machtmissbrauch auch entgegenwirken kann. Solche Themen werden da verhandelt. Das konnten Sie sogar auf der Documenta zeigen, diesen Code of Conduct. Ja, also ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, eine Künstlerin hier in Stuttgart hat mit ganz alten Menschen gearbeitet und hat ein Projekt gemacht, Sterben üben. Hat dieses Thema mit einfach einer Community von älteren Menschen hier diskutiert. Also das, was Antonia vorhin sagte, es ist gar nicht elitär, sondern im Gegenteil, die Künstlerinnen gehen in einen direkten Austausch mit unterschiedlichen Teilen der Bevölkerung.
Ja, und tragen da letztendlich auch zur Stärkung der Demokratie bei, ne? Und sozusagen des gesellschaftlichen Dialogs eigentlich auch zwischen unterschiedlichen Gruppen.
Ja, ganz herzlichen Dank schon mal für diese Einblicke in eure Arbeit, aber auch nochmal für die vielen, vielen Themen, die ihr aufgerufen habt in Bezug auf das Kunstsystem in Deutschland und wie es sich weiterentwickeln kann und sollte. Wir sind jetzt mehr oder weniger durch mit dem Podcast, aber ich würde euch gerne nochmal abschließend die Frage stellen, gibt es jetzt noch irgendetwas, was ihr so am Ende den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts mit auf den Weg geben wollt?
Ja, das betrifft aber uns genauso wie die Hörerinnen und Hörer. Ja, wir denken, um Veränderungen überhaupt zu ermöglichen, müssen wir alle unsere Haltung verändern und sozusagen gegenüber dem Neuen und Unbekannten, gegenüber uns selbst aber auch und dem, was wir der Gesellschaft zutrauen. Und wir sind der festen Überzeugung davon, dass die Einbeziehung der Kunst oder des künstlerischen Denkens, Forschens und Wahrnehmens hier sehr förderlich sein kann.
Was wahrscheinlich jeder bestätigen würde, ist, dass Veränderungen oft erstmals Unsicherheit auslösen, dass es auch mit Angst besetzt ist oder auch mit Abwehr verbunden ist. Aber ich glaube, dass immer alles im Plus bleibt und dass man Wandel beobachten muss, dass man darauf aktiv im Rahmen seiner Möglichkeiten reagieren kann und sollte und ihn annimmt.
Super, ganz herzlichen Dank auch für diese schönen Schlussworte. Das ist ein wunderbarer Abschluss für diesen Podcast. Antonia Marten, Regina Fassauer vom Kunstbüro Baden-Württemberg, vielen Dank, dass Sie heute hier mit dabei wart.
Danke dir, Patrick.
Vielen Dank auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.